Die Probleme der Sprachphilosophie sind für den Marxismus gegenwärtig von außerordentlicher Aktualität und Wichtigkeit. In einer ganzen Reihe von äußerst wichtigen Kampfabschnitten der wissenschaftlichen Arbeit stößt die marxistische Methode gerade auf diese Probleme, und sie kann keinen weiteren produktiven Vorstoß wagen, solange sie diese keiner eigenständigen Untersuchung und Lösung unterzogen hat. Vor allem sind die Grundlagen der marxistischen Wissenschaft vom ideologischen Schaffen selbst, die Grundlagen der Wissenschaftslehre, der Literaturwissenschaft, der Religionswissenschaft, der Morallehre und so weiter, sehr stark mit den Problemen der Sprachphilosophie verflochten. Jedes ideologische Produkt ist nicht nur ein Teil der natürlichen oder gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie zum Beispiel ein physikalischer Körper, ein Produktionsinstrument oder ein Gebrauchsgegenstand, sondern es spiegelt außerdem, im Gegensatz zu den aufgezählten Phänomenen, eine andere Wirklichkeit außerhalb seiner selbst wider. Alles Ideologische hat Bedeutung. Es repräsentiert, vertritt oder stellt etwas außerhalb seiner selbst Befindliches dar. Anders gesagt, es ist ein Zeichen. Ohne Zeichen gibt es keine Ideologie. Der physikalische Körper ist sozusagen sich selbst gleich. Er bedeutet nichts, sondern fällt ganz und gar mit seiner natürlichen besonderen Gegebenheit zusammen. Hier kann man von einer Ideologie nicht sprechen. Doch kann man jeden beliebigen physikalischen Körper als ein Bild von etwas auffassen, sagen wir als Inkarnation der einem Gegenstand natürlich innewohnenden Trägheit und Notwendigkeit. Ein solches künstlerisch-symbolisches Bild dieser physischen Sache ist schon ein ideologisches Produkt. Die physische Sache ist in ein Zeichen verwandelt. Ohne dass sie aufhört, ein Teil der materiellen Wirklichkeit zu sein, spiegelt und bricht diese Sache in gewisser Weise eine andere Wirklichkeit. Das Gleiche gilt auch für ein beliebiges Produktionsinstrument. Das Produktionsinstrument an sich hat keine Bedeutung. Es besitzt nur eine feste Bestimmung. Es dient diesem oder jenem Produktionszweck. Es dient dem Zweck als diese besondere Sache. Es vertritt nichts und spiegelt nichts wider. Doch auch Produktionsinstrumente kann man in ideologische Zeichen verwandeln, so zum Beispiel Hammer und Sichel in unserem Wappen, die hier eine rein ideologische Bedeutung haben. Ebenso kann man Produktionsinstrumente ideologisch verzieren. Schon die Instrumente des Urmenschen sind mit Abbildungen oder Ornamenten geschmückt, das heißt mit Zeichen bedeckt. Das Instrument selbst wird dadurch natürlich nicht zum Zeichen. Weiter kann man dem Produktionsinstrument eine künstlerisch vollkommene Form geben, wobei die künstlerische Formgebung mit dem bestimmten Produktionsziel des Instruments eine harmonische Einheit bilden kann. In diesem Fall findet gleichsam die größtmögliche Annäherung, ja nahezu die Verschmelzung des Zeichens mit dem Produktionsinstrument statt. Doch sogar hier erkennen wir eine klare gedankliche Grenze. Das Instrument als solches wird nicht zum Zeichen. Und das Zeichen als solches wird nicht zum Produktionsinstrument. Man kann auch Güter des täglichen Bedarfs in ideologische Zeichen verwandeln. So werden zum Beispiel Brot und Wein im christlichen Sakrament des Abendmahls zu religiösen Symbolen. Doch die Konsumgüter als solche sind keine Zeichen. Man kann sie, ebenso wie die Instrumente, mit den ideologischen Zeichen verschmelzen lassen, dennoch wird bei dieser Verschmelzung die deutliche gedankliche Grenze zwischen ihnen nicht verwischt. So wird das Brot in einer bestimmten Form gebacken, wobei diese Form sich keinesfalls allein aus der Bestimmung des Brotes als Konsumgut rechtfertigen lässt, sondern auch eine gewisse, wenn auch primitive, ideologische Zeichenbedeutung hat. Zum Beispiel der Kringel oder das Brötchen in Rosettenform. Auf diese Weise existiert neben den natürlichen Phänomenen, den technischen Gegenständen und den Konsumgütern eine besondere Welt, die Welt der Zeichen. Auch die Zeichen sind besondere materielle Einheiten. Wie wir gesehen haben, kann jedes beliebige Ding aus der Natur, der Technik oder dem Bereich der Konsumgüter zum Zeichen werden, Doch es bekommt dabei eine Bedeutung, die über die Grenzen seiner besonderen Gegebenheit hinausgeht. Das Zeichen existiert nicht einfach als Teil der Wirklichkeit. Es ist die Widerspiegelung und Brechung einer anderen Wirklichkeit, wobei es diese Wirklichkeit verzerrt oder wahrheitsgetreu wiedergeben oder sie von einem bestimmten Gesichtspunkt wahrnehmen kann und so weiter. Jedem Zeichen kann man Kriterien einer ideologischen Wertung zuordnen. Lüge, Wahrheit, Richtigkeit, Gerechtigkeit, Güte und so weiter und so fort. Der Bereich der Ideologie fällt mit dem der Zeichen zusammen. Man kann zwischen ihnen ein Gleichheitszeichen setzen. Wo Zeichen sind, ist auch Ideologie. Alles Ideologische hat Zeichencharakter. Im Inneren des Zeichenbereiches, das heißt im Inneren der ideologischen Sphäre, gibt es große Unterschiede. Hierin gehören künstlerische Bilder ebenso wie religiöse Symbole, wissenschaftliche Formeln, Rechtsnormen und so weiter. Jeder Bereich des ideologischen Schaffens orientiert sich auf seine Weise an der Wirklichkeit und bricht sie auf seine Weise. Jeder Bereich hat seine besondere Funktion in der Gesamtheit des gesellschaftlichen Lebens. Doch der Zeichencharakter ist die gemeinsame Bestimmung aller ideologischen Phänomene. Jedes ideologische Zeichen ist nicht nur die Widerspiegelung oder der Schatten der Wirklichkeit, sondern auch ein materieller Bestandteil eben dieser Wirklichkeit. Jedes ideologische Zeichenphänomen manifestiert sich in irgendeinem Material, einem Ton, einer physikalischen Masse, einer Farbe, einer Körperbewegung und so weiter. In diesem Sinne ist die Wirklichkeit des Zeichens völlig objektiv und ordnet sich einer einheitlichen, monistischen, objektiven Forschungsmethode unter. Das Zeichen ist ein Phänomen der äußeren Welt. Das Zeichen selbst und alle durch es hervorgerufenen Wirkungen, das heißt jene Reaktionen, Handlungen und neuen Zeichen, die es in der es umgebenden Umwelt hervorbringt, bewegen sich in der äußeren Erfahrung. Dieser Grundsatz ist äußerst wichtig. Wie elementar und selbstverständlich er auch scheinen mag, die Wissenschaft von den Ideologien hat bis heute noch nicht alle daraus folgenden Schlüsse gezogen. Die idealistische Kulturphilosophie und die psychologistische Kulturwissenschaft siedeln die Ideologie im Bewusstsein an. Hier eine Fußnote. Man muss darauf hinweisen, dass sich, was dies betrifft, gegenwärtig bei den Neokantianern eine Wende abzeichnet. Wir denken dabei an das letzte Buch Cassirers, Philosophie der symbolischen Formen, Band 1, 1923. Ohne den Boden des Bewusstseins zu verlassen, hält Cassirer die Repräsentation für seinen wichtigsten Zug. Jedes Bewusstseinselement stellt etwas dar, erfüllt eine symbolische Funktion. Das Ganze ist in einem Teil gegeben und der Teil versteht sich nur aus dem Ganzen. Nach Cassirer ist die Idee ebenso sinnlich wie die Materie, jedoch ist es die Sinnlichkeit eines symbolischen Zeichens, eine repräsentative Sinnlichkeit. Soweit die Fußnote, jetzt weiter im Originaltext. Die Ideologie, so behaupten sie, ist ein Faktum des Bewusstseins. Der äußerliche Körper des Zeichens ist nur eine Hülle, ein technisches Mittel zur Realisierung einer inneren Wirkung des Verstehens. Dass das Verstehen selbst sich nur in irgendeinem Zeichenmaterial verwirklichen kann, zum Beispiel in der inneren Rede, wird sowohl vom Idealismus als auch vom Psychologismus außer Acht gelassen. Es wird außer Acht gelassen, dass das Zeichen dem Zeichen gegenübersteht und dass das Bewusstsein selbst sich nur durch eine materielle Verkörperung im Zeichen realisieren und zu einem wirklichen Faktum werden kann. Denn das Verstehen des Zeichens ist nichts anderes als das Beziehen eines wahrgenommenen Zeichens auf andere, schon bekannte Zeichen. Mit anderen Worten, Verstehen ist eine Erwiderung auf Zeichen mit Zeichen. Und diese Kette von ideologischem Schaffen und Verstehen, die sich von Zeichen zu Zeichen und von da aus zu neuen Zeichen bewegt, ist einheitlich und kontinuierlich. Von einem Glied, das Zeichencharakter hat und etwas Materielles ist, gehen wir zum nächsten ebensolchen Glied über. Und nirgends wird die Kette unterbrochen, an keiner Stelle versinkt sie in ein inneres Sein, das immateriell oder nicht im Zeichen verkörpert wäre. Diese ideologische Kette spannt sich von einem individuellen Bewusstsein zum anderen und vereinigt diese. Denn Zeichen entstehen nur im Prozess der Interaktion eines individuellen Bewusstseins mit einem anderen. Auch das individuelle Bewusstsein selbst ist voll von Zeichen. Das Bewusstsein wird erst dadurch zum Bewusstsein, dass es sich mit ideologischem Inhalt füllt, respektive solchem, das Zeichencharakter trägt, also nur im Prozess der gesellschaftlichen Interaktion.